Darum kommt er diese Woche mit, ja, zuerst einmal einem ganz schweren Thema. Wir werden logischerweise über die Auswirkungen vom russischen Überfall auf die Ukraine müssen reden im Weltsport. Das wird uns ein bisschen beschäftigen. Dann gibt es aber auch durchaus Erfreuliches, wo man darüber schwätzen kann.
Der FCZ zum Beispiel.
Genau.
Das sind zwar dann nicht über den FCZ, sondern über die, die der FCZ verfolgen, richtig?
Ja, wir reden schon auch ein bisschen über den FCZ, aber wir merken, dass man eigentlich gleich, wenn man über den FCZ reden will, immer wieder bei den anderen landet. Das ist einigermaßen bemerkenswert. Dann hat Zweitennis eine neue Nummer 1. Ambri wird nicht Nummer 1 diese Saison, das haben wir auch schon feststellen in der Schweizer Hockey Liga. Und es kommt ein alter Bekannter zurück.
Der Tom Lütti.
Ja.
Da freuen wir uns drauf.
Zu Recht.
Pro und Contra. Sportstreitgespräch mit Dino Kessler
und Emanuel Gysi.
Wir haben es mit den Russen.
Ja, diese Woche wird es ein bisschen unangenehm, glaube ich, wenn wir loslegen mit Pro und Contra. Also, zuerst müssen wir, ich glaube, an eine Light Note, wie der Angusach sagt, loslegen. Letzte Woche haben wir wortreich angekündigt, wir zügeln diese Woche und dürfen im neuen Podcast-Studio aufnehmen. Dino, wo sind wir?
Im Energy Studio. Mhm. Zwei. Immer noch in gewohnter Umgebung. Wir haben, also ich, wie üblich, das Maul ein bisschen voll genommen.
Ich weiss nicht mehr, was gesagt hat. Wir waren aber der festen Überzeugung gewesen, dass wir dürfen zügeln.
Wir dürfen auch zügeln.
Wir werden dürfen zügeln. Wahrscheinlich.
Wir werden
dürfen gezügelt haben.
Wir nehmen heute auf. Heute ist Dienstag. Am Donnerstag werden wir instruiert. Also wir gehen dann ins neue Studio und hören uns an, was wir dann zu tun haben dort drin. Inzwischen ist auch der Mollton verleiht. Haben wir
angeblich. Ich habe es noch nicht gesehen. Man hat das behauptet.
Es gibt ein Bilddokument, wo mindestens mal Aktivitäten beweist.
Mhm, aber
im neuen Studio. Und am Donnerstag werden wir instruiert und nächstes Dienstag, heute in einer Woche, kann man dann tatsächlich Premiere feiern im neuen Podcast-Studio?
Möglicherweise. Ich länge Holz an. Ja. Oder Molton. Molton anlängen, wahrscheinlich in dem Fall angesagt. Vielleicht war das auch eine Fotomontage gewesen, wo man uns dort untergejubelt hat mit den Aktivitäten. Molton Huber. Ist möglicherweise auch der Photoshop Huber, das wissen wir nicht. Oder er kennt jemanden.
Propaganda, meinst du?
Propaganda Huber. Nein, das ist er nicht. Ich glaube, das ist er nicht. Ankündigungsminister. Okay. Nein, Blödsinn. Wir müssen es vielleicht noch einmal sagen. Wir haben ihn gern. Und wir nehmen ihn gern auf einen Arm drum. Und er darf, wenn dann das neue Studio steht, dann soll er mal vorbeikommen und erzählen, wie das war mit dem Molton wirklich. Vielleicht kann er ihn ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.
Und das kann auflösen, genau.
Das wäre noch wichtig.
Irrtum aus der Welt drum.
Dass wir da, wahrscheinlich haben wir aber irgendeinen absurden Fantasiepreis müssen zahlen dafür, dass wir irgendwie die letzten Molton-Reste auf dem Planeten noch bekommen haben, um das Studio auszukleiden. Und eigentlich, ja, jetzt ist natürlich der Druck bei uns. Weil jetzt tönt es auch noch gut, wahrscheinlich dank dem Molton. Das heisst,
es
liegt nur noch an uns, wenn es nicht gut kommt. Von dem her, ja, schade. Aber also wir sind jetzt noch einmal im Energy-Studio. Wir haben festgestellt, es hat kein Licht, was sehr angenehm ist eigentlich für die Augen. Also,
erstaunlicherweise hat es da drin auch kein Molton, stelle ich fest.
Nein, wo wir gekommen sind.
Das beunruhigt mich jetzt ein bisschen.
Wo wir gekommen sind, ist nur der Reto Scherer da drin gewesen, der gemeint hat, er könne sich da schnell noch reinschleichen und irgendetwas aufnehmen. Unser geschätzter Blick-TV-Kollege. Wir haben ihn vertrieben unter Androhung von...
Von nichts.
Eigentlich nichts. Er ist ziemlich, ja. Er ist wir sehr schuldbewusst, ist er eigentlich raus. Wir haben ihn sogar eingeladen.
Und auch noch unterstützt, indem wir darauf hingewiesen haben, dass er einen offenen Schnürsenkel hat rechts, damit er nicht draufsteht und sich sein Hals bricht.
Genau, was sehr schade wäre.
Sehr, ja.
Also, ich meine, den Mann brauchen wir mehr denn je im Blick-TV-Studio im Moment. Aber wenn er ein bisschen unangenehme Nachrichten im Moment vor allem zu verkünden hat, das ist ja vielleicht der Moment, wo wir überschwenken, auch zu den Themen vom Tag. Oder hast du noch etwas sagen vorher?
Finden wir den Übergang gleich noch?
Oh, ich weiss
nicht. Wir müssen uns dem Thema widmen, es ist klar. Ja. Die Russen und die kriegerische Auseinandersetzung, der Überfall auf die Ukraine, dominierend, auch im Sportschlagzeilen ist ganz klar, man hat einen Haufen Reaktionen gehabt von Exponenten, von Verbänden, von Nationen und dem muss man sich eigentlich schon widmen. Und das noch kurz Revue passieren lassen. Es ist ein Haufen passiert, es wird noch einiges passieren, aber wir haben zum Teil auch erfreuliche Reaktionen gehabt, zum Teil spontan erfreuliche Reaktionen, zum Teil hat man ein bisschen Druck müssen aufsetzen. Schlussendlich haben wir die Russen fast überall draussen jetzt, mindestens mal temporär, was erfreulich ist. Es wäre eigentlich logisch, aber aufgrund von den Erfahrungen aus der Vergangenheit muss man sagen, wo viel zu wenig passiert ist, ist man doch erstaunt, wie rasch nicht alle, aber zum Teil Verbände reagiert haben.
Ja, zum Teil halt im zweiten Versuch erst, also was man vielleicht muss sagen, also zum nochmal, ich glaube, jetzt müssen wir die Timeline müssen wir nicht noch einmal abonnieren. Ich glaube, das haben alle von unseren Hörern mitbekommen, den Überfall von den Russen auf die Ukraine, wo Stand jetzt Dienstag Mittag ja, immer noch andauert und hoffentlich so schnell wie möglich ein Ende findet.
Gut, dann muss man noch schnell unsere Hörer in Russland begrüßen, die sich vielleicht zuerst mal zuschalten, um eine alternative Informationsquelle zu
geben. Meinst du, kommen sie zu uns?
So, also, euer Land hat die Ukraine überfallen und nicht umgekehrt.
Die kommen
also,
zu uns, zum, die Ausgangslage, zum sich zu dem Thema zu informieren.
Einfach, dass die Ausgangslage klar ist. Das, was ihr gehört bei euch, ist Propaganda. Das kennen wir. Nein, eigentlich kennen wir es nicht, weil wenn man nur Propaganda hört, dann ist das eigentlich die Wahrheit. Das sind dann die Fakten.
Ist das der Moment?
Propaganda ist gar nicht Propaganda. Aber das führt jetzt zu weit, sonst sind wir schnell wieder bei der Paradoxie vom Haufen. Und das wollen wir da jetzt nicht mehr ansprechen.
Also, soll ich noch den einen Satz Russisch sagen, den ich habe?
Bitteschön.
Wenn wir jetzt schon russische Zuhörer haben. Ja. Ja, ich habe kupat etu sabravku. Heisst, ich möchte die Tankstelle nicht kaufen, habe ich mir mal erklären.
Ah,
und etan nisabor et Kreml, kann ich auch noch sagen. Das ist kein Chile, da handelt es sich um den Kreml.
Und ich sage jetzt «Etat d'vier», das heisst «Dort ist teuer», also...
Nein, dort ist ja der Scherer schon raus, dort musst du es allein machen. Das funktioniert auch nicht. Nein, also jetzt... Also,
müssen wir uns noch vorstellen, «Menje Savut», «Dina Gessler», bei mir heisst «Dino» am Schluss, wird das «A» ausgesprochen, das hat mich erstaunt. Zuerst mal haben wir es gehört auf dem Eis beim Silvestia Cup. «Dina», ich gesagt, «Was Dina? Ich bin doch nicht Dina». Und dann haben sie mir erklärt, nein, das
du
ist...
Du bist ein Dusa.
Für uns ist es ein «O», du Doppel.
Ja.
Also...
Dann ist der Russ dort eher schon ein bisschen ruppig unterwegs gewesen, muss man sagen.
Ja.
Wenn er den Dubu ausgeteilt hat. Was heisst Dubu auf Russisch?
Gut, es gibt das berühmte Wort Bled, was vor allem brauchen, ähnlich das F-Wort, wo unsere angelsächsischen Kollegen brauchen. Und gut, es sind noch Schimpfwörter, die ich da jetzt an dieser Stelle nicht will.
Nein, machen
wir nicht. Weil wir ja nicht den Russischkurs abhalten jetzt, sondern... aber das hat müssen gesagt sein, dass
man
eventuell russische Zuhörer dürfen begrüßen, die das erste Mal hören, wie es wirklich ist. Und da sind wir natürlich erfreut.
Absolut, dann helfen wir gerne. Und es tut uns leid, dass sogar die FIFA, also nein, wir begrüßen das grundsätzlich, wir haben es im Vorfeld auch diskutiert, aber es tut uns natürlich für die russischen Fußballfans leid, dass die FIFA jetzt doch irgendwo den Rang gefunden hat, nachdem im ersten Anlauf gefunden hat, man versucht, so eine Art IOC-Schlunk, also ich muss dazu sagen, die FIFA hat jetzt die russische Mannschaft ausgeschlossen aus sämtlichen Wettbewerben. Völlig überraschend, wenn man sich überlegt, was die FIFA sonst in den letzten Jahren sich eigentlich alles hat gefallen, gerade von russischer Seite. Ich meine, man hat vor 4 Jahren Fußball-WM in Russland gehabt. Weitere vier Jahre vorher hat Putin die Krim überfallen. Georgien ist das 2018, es hat genug Fälle und Anzeichen gegeben, wo man kann sagen, vielleicht sollte man sich dort nicht ganz so nahe aufhalten, aber da ist die FIFA auch kein Einzelfall, muss man fairerweise sagen. Und, ganz viele Sportverbände die Nähe gesucht und gefunden und dann auch beibehalten, wenn es ein bisschen heisser geworden ist. Also da hat es ein paar Argumente offenbar gegeben.
Gute Beispiel, du hast gesagt, 2014, 2 Jahre später, war die Hockey-WM in Russland gewesen. In Moskau bin ich selber anwesend gewesen. Eben, man sieht, die Verbände haben sich einen Deut darum geschert, was dort passiert ist. Man hat die russische Interpretation, oder mindestens mal die Führung der Russen, die Interpretation von der Geschichte hat man einfach 1 zu 1 übernommen und gesagt, da ist ja gar nichts passiert, oder? Also, eben, 2016, 2 Jahre nachdem Krim annektiert worden ist, hat man frisch fröhlich Hockey-WM veranstaltet. Nachher ist man dann ein bisschen kritischer geworden, aber erst auch mit dem Tritt in den Hinteren von den Sponsoren, wo man dann bei Belarus, also Weißrussland früher, und dem dort ansässigen Diktator Lukaschenka gesagt hat, nein, du darfst die WM jetzt nicht mehr abhalten, wo, ich glaube, Skoda ist es gewesen, gesagt hat, Entweder oder. Und ich glaube auch da jetzt, also die grossen Weltverbände, die werden erst auf Druck, auf zusätzlichem Druck irgendwie noch eingelenkt haben.
Ja, also Druck?
Nicht, also die FIFA ganz sicher nicht einfach so die Meinung geändert innerhalb von 2 Tagen, ohne dass man unsere Einflüsse hätte müssen geltend machen.
Also man hätte ja versucht, etwas zu machen, ohne etwas zu machen. Nämlich das, was IOC gemacht hat mit den Russen bei den Olympischen Spielen nach dem Staatsdoping 2014 in Sochi, wo man eine Hymne weggenommen hat und Flagge und die Bezeichnung Russland. Ich glaube ja, dass er der Stelle schon mal erzählt. Es war natürlich immer Russland gewesen, auch vor 4 Jahren, als ich in Südkorea im Russlandhaus war, wo ich immer noch nicht nachgeschaut habe, wie es wirklich dann geheißen hat, weil es nicht, natürlich nicht dafür Russland heissen. Wahrscheinlich irgendwie ja. House of Freedom oder irgendwie so etwas, aber alles voll mit Sowjet- und Russland-Olympia-Devotionalien und Geschichte und Freude und Kultur, selbstverständlich. Als etwas Russland aus ist, man kann es so zusammenfassen, ein Witz oder eine Farce sogar. Und die FIFA hat jetzt das Gleiche probiert, oder? Man hat gesagt, ja, das wäre dann das Team RFU, Russian Football Federation, oder Union wahrscheinlich, wo dann ohne russische Hymne und dann aber mit dem Logo oder mit dem Wappen vom Fußballverband halt kommt. Und das ist dann aber nicht Russland. Also man hat wie das Gefühl gehabt, man könne mit dem Kniff sozusagen die Gemüter beruhigen. Und da hat man sich massiv verschätzt, offensichtlich.
Ja, aber auch erst jetzt, oder? Also das ist ja lang gelungen. Es hat zwar einzelne Stimmen gegeben, dann haben wir gesagt, ja, das nützt doch nichts, das lange nicht. Besonders bei dem, wo es im Staatsdoping überführt worden sind, wo das IOC auch eine Reaktion gezeigt hat, wo man eigentlich nur lachen kann. Aber man hat ja immer das Gefühl, man darf das Volk nicht bestrafen, wobei das Volk kriegt das ja gar nicht so mit, aufgrund von der Propaganda im eigenen Land. Dann lügt man ja vor, dass man gar nichts falsch gemacht hat. Und das ist ja kulturell, historisch irgendwie auch verständlich, weil man am Russ selber nicht verständlich machen kann, dass die westliche Kultur und ihre Regeln für Doping auch für sie gelten sollen, weil man im Sowjetzeitalter ja die sportliche Botschaft benutzt hat, um die Überlegenheit vom System demonstrieren. Und dort sind alle Mittel erlaubt und auch recht gewesen. Und das hat der Russ selber, das darf man ja nicht vergleichen mit dem Staatsoberhaupt.
Die Machtstruktur,
was es dort gibt, die gibt es seit dem Ivan dem Schrecklichen, am Zar. Das ist die Pyramide. Der dort oberst ist, der muss zwangsläufig Despot sein, ein Diktator. Weil der Russ, der führt, der will nicht, dass er beliebt ist beim Volk, sondern die Idee ist, dass das Volk den Führer fürchtet und Angst hat vor ihm. Und das ist das, was sie unter Führung verstehen. Darum müssen die ihren Bürger auch nicht erklären, oder Bürger, ja, Landsleute auch nicht erklären, um was es da geht, sondern ihr Weg ist einfach der richtige und alle anderen machen alles falsch. Darum versuchen sie dann auch immer noch zu sagen, es ginge jetzt darum, dass quasi die Russen diskriminiert werden, weil sie gar nichts gemacht haben, oder? Und weil man eben, außer uns, unser Podcast ist jetzt quasi das einzige Mittel von der Aufklärung in Russland. Sonst weiss man ja nichts. Sonst glaubt man das einfach, weil man es glauben muss, oder? Alles andere wird als Propaganda und Fake News ab der Western Hoax.
Muss man nachschauen, wie viele Hörer wir tatsächlich haben in Russland. Es gibt, ich glaube, Spotify weist das amigs aus. Das ist auch noch lustig. Es gibt ein paar Schweizer irgendwo in Thailand in der Ferien, die uns gelost haben. Immer eine Freude. Wird auch sicher ein, zwei in Russland haben.
Ich hoffe nicht in der Nähe von der Lubjanka.
Was natürlich aber.
Die Dienstzentrale, dass wir dort gelost werden und uns nachher irgendwelche komischen Bäckchen zu.
Ja, eben, vielleicht müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich weiss nicht, könnte noch unappetitlich werden, im wahrsten Sinn vom Wort. Was aber natürlich schon, also, auffällt, eigentlich gibt man sich ja schon Mühe, sich jetzt den Anstrich zu geben, dass man eben unschuldig ist und in einer Art Notwehr handelt, oder? Also, dass eigentlich Russland Unrecht geschieht, oder mindestens der Russland zutanen, Minderheiten jetzt in der Ukraine. Aber ich glaube, auf das müssen wir nicht, also auf die Propaganda müssen wir nicht allzu fest eingehen. Spannend ist jetzt tatsächlich, was passiert ist, was die Reaktionen angeht. Was mir auffällt, ist einfach, im Westen haben wir ja dann im Moment das Problem, das hat man ja schon bei diesem Doping-Thema gemacht, man will ja eigentlich nicht den Unschuldigen einzeln bestrafen. Also was kann, die Frage ist ja dann, was sich immer stellt, was kann der Sportler dafür, die Sportlerin, dass mit dem Wladimir Putin ein Präsident in Russland herrscht, wo offensichtlich mittlerweile völlig grösswahnsinnig geworden ist. Und und die komplette Welt zu unter Obsi macht im Moment gerade, oder? Dann kommt die Diskussion, ja, kann man denn jetzt einzelne Athleten, Athletinnen rausnehmen, kann man Teams ausschliessen? Das geht dann auch weiter zu Sanktionen, hat man diskutiert, was um den Ausschluss aus dem Zahlungssystem SWIFT zum Beispiel gegangen ist von den Russen. Ja, was macht denn das für eine einzelne, fürs Individuum in Russland, die armen Leute? Das ist natürlich schon ein Problem, was sich stellt. Was kann, sagen jetzt irgendeinen Namen, der Daniil Medvedev, der jetzt gerade Nummer 1 geworden ist im Welttennis, dafür, dass er russisch ist? Und jetzt darf er eventuell, die ATP hat sich so viel weiss, nicht geäussert bis am Dienstagmittag, kann er eventuell nicht antreten bei weiteren Turnieren diesen Sommer. Ist noch bitter, oder?
Ist bitter, ja, aber das ist das Prinzip von einem Boykott, wenn man so will, oder von einer Sperre. Dass es eben das ganze System betrifft, wo zum Teil dann halt die Leute darunter leiden müssen. Aber das ist ja, die Absicht ist ja, dass sich etwas ändert. Also man versucht ja nicht politisch Einfluss zu nehmen mit diesen Entscheiden, sondern man versucht die Politik einfach aufzuzeigen. Und das ist jetzt auch ehrlich, oder, dass man sich nicht mehr hinter dem Mantra versteckt, wo man da gebetsmühlenartig abliest. Jedes Mal, wenn man gefragt wird, Sport und Politik, muss man trennen. Sport hat nichts mit Politik zu tun. Doch, hat sehr viel mit Politik zu tun. Das sieht man immer wieder seit 1936, oder kennen wir in Berlin, die Olympischen Spiele missbraucht hat, zum System quasi reinwaschen, mindestens zu dieser Zeit mal noch in einem anderen Licht darzustellen, kennen wir das Prinzip. Und darum darf man auf das auch keine Rücksicht mehr nehmen. Ich meine, da gibt es übergeordnete Interessen. Und wenn man sich darauf verlassen will, dass man zum Beispiel die Olympische Charta auch einigermaßen schützen, also da wird ja Schindel oder drüber nach und nöcher, auch von diesen Funktionären, die jetzt plötzlich das Richtige machen. Also die IOC zum Beispiel hat sich auch lange verwehrt. Das ist, eben wie du gesagt hast, im Dopingfall Russland, Sanktionen nachher gegen Russland, wo Fadenscheiniger nicht sein hätten können. Also dass man jetzt einmal genug hat, aber ich sage auch dort wahrscheinlich mit Druck von Sponsoren, die gesagt haben, entweder oder, sonst treten wir weg, sonst verlassen wir euch und dann könnt ihr eure Battle selber machen. Wir unterstützen das nicht mehr, vielleicht auch die IOC unterstützt von der schlechten Quote, die sie hatten in den Vereinigten Staaten, NBC, wo Zuschauereinbruch hat. Also man merkt schon, dass etwas geht und dass man nicht mehr einfach so weitermachen kann. Darum finde ich es auch richtig, dass man jetzt halt, ich sage, hart durchgreift. Der Schweizer Hockeyverband hat gesagt, Russen und Belarusen nicht nur für eine Zeit lang auf Eis legen, sondern rausschmeissen aus diesen Verbänden. Das wäre meiner Meinung nach auch die richtige Handhabe gewesen, dass man ein Zeichen setzt, man schmeißt sie raus, das heisst nicht, dass man sie nie wieder zurückholen kann. Aber ich habe ein bisschen Angst davor, das heisst, sobald die Waffe schweigend ist, wieder alles wie vorher. Und das darf nicht sein. Also, solange der Putin dort an der Macht ist, dann müssen die Russen außen vorbleiben, fertig. Und da, ich meine, das kann dem Land nur gut tun, wenn sich in der Bevölkerung etwas regt und man sich vielleicht einmal kann auch die Frage stellen, ja, was ist denn da eigentlich los? Es kann ja nicht sein, dass das stimmt, was die uns erzählen, und gleichzeitig werden wir von den anderen, die die Aggressoren sein sollen, wir werden dann rausgeworfen, dann müssen sie umgekehrt sein. Dann müssten wir ja zu sagen haben in den Sportverbänden und sagen, nein, wir müssen die Ukrainer rausschmeißen und jeder, der mit denen mitzieht und uns noch Stein wegleitet. Also, ich glaube schon, dass man da jetzt einmal auch den Mut gefunden hat, zum klare Mitteilungen übersenden.
Ist auch, glaube ich, entscheidend, in dem Zusammenhang einfach noch zu sagen oder aufzuzeigen, welchen Stellenwert der Sport, du hast es ganz am Anfang mal angetönt, in dem russischen Propagandasystem hat, oder? Also, es ist nicht so, ich weiss jetzt nicht, in der Schweiz hat jetzt, sagen jetzt, der Durchschnitt der Sport nicht so ein höheres Ansehen. Also, der existiert und man freut sich, aber es geht, überspitzt gesagt, nicht um Leben und Tod, wenn wir in der Schweiz über Sport auf höherem Level reden. Klar, wenn wir das unsere Skifahrer den Österreicher schlagen, aber wenn nicht, dann, ja, dann ist es halt so. Und in Russland hast du natürlich schon, wie an vielen anderen Orten auch, aber dort schon auch sehr bewusst eben, das Demonstrieren von der Überlegenheit vom System, Sportswashing, wird immer umgeschmissen als Begriff, wenn es um Grossanlässe geht, was die Russen auch gemacht haben. Also eben Sochi hat man den Urs Lehmann können lesen bei den Kollegen von der Sonntagszeitung, meine ich, vor einer Woche, wo damals über Putin noch gesagt hat, ja, Dass ich sehr angekümmelt wurde dort. Das passiert in einem von unseren Bundesräten nicht. hat das jetzt vergangene Woche ziemlich stark revidiert und ich würde mir jetzt auch zu gut haben, dass er das nicht so gemeint hat, dass er ein wahnsinniger Putin-Fan ist, aber das Timing hat, Timing sicher nicht ideal, zum so etwas zu sagen. Nein. Und ich merke,
das darf man auch nicht vergessen, die haben eine andere Kultur, die kommen aus einer anderen Kultur und die pflegen eine andere Kultur. Es hat lustigerweise vor Sochi hat es einen Doc gegeben, wo über die Schanzen berichtet worden ist, wo dort im regelmäßigen Boden versunken sind. Und da hat man den Putin gesehen, wenn er seinen Zirkel zusammengenommen hat von Sportfunktionären, und hat er gefragt, wer ist verantwortlich für diesen Eich da, so quasi. Und da hat man gesagt, ja, der ist es gewesen, und dann, wo ist der Herr? Und die Antwort war, der ist jetzt Vizepräsident vom Russischen Olympischen Komitee. Und dann hat der Putin verdutzt rumgeschaut und hat müssen feststellen, dass er in seinem eigenen System gefangen ist, quasi. Also der, der verantwortlich war, den hat man dann irgendwo hinweg befördert, aber zur Rechenschaft gezogen hat man ihn nicht. Und wenn man das geschaut hat, hat man eigentlich verstanden, um was es geht. Also die ticken vollkommen anders. Und da geht es wirklich, wie du gesagt hast, Sportwashing, Propaganda am Volk verkaufen, dass das eigene System eben überlegen ist, weil man ja die sportlichen Erfolge hat. Und da spielt der Preis, den die Athleten zahlen müssen, das interessiert die nicht. Es hat nebst dem Doping auch schon bei der russischen Hockeynationalmannschaft unter dem Viktor Tichonow Zustände gegeben, wo man vergleichen kann jetzt mit der Etretut Berize, die Eiskunstlauftrainerin, wo einfach knallharte Drill, menschenunwürdige Methoden, rein alles am Erfolg untergeordnet, wo wir nicht verstehen, die Regeln gewesen sind. Einfach, dass man nachher können die Erfolge verkaufen, die sie dann ja auch hatten. Also die russische Hockey-Nationalmannschaft hat über Jahre das Hockey dominiert. Die haben NHL-Profi-Auswahlen, haben die vernichtend geschlagen zum Teil. Oder? Also das hat schon auch gewirkt. Mhm. Dann hat man das natürlich können über den Sport am Volk verkaufen und die sind dann wieder zufrieden gewesen, ob man dann ein bisschen arm gewesen ist oder nicht. Das hat mir einmal Slava Bykov erklärt, als ich ihn zum Tichonow befragt habe. Er hat gesagt, die Leute sind sich das gewöhnt gewesen, das Elend gehört fast ein bisschen dazu, nicht, dass wir das falsch verstehen jetzt, das wird nicht glorifiziert, aber man nimmt das quasi in Kauf, weil man leiden muss, weil ja das Mütterli Russland wird ja von allen geknechtet und unterdrückt, also müssen wir auch leiden. Das gleichzeitig macht die Elite wie jetzt auch, das ist immer das gleiche Prinzip, sich gemästet hat in ihren Datschas. Das haben die irgendwo hingenommen, wie sie es jetzt am Putin hinnehmen, oder? Wenn die hören, dass der am Schwarzen Meer in Sochi irgendeinen skurrilen Palast hat mit was für Säulen und Anlagen, dann ist das für die normal, ja? Das ist ja unser Führer, der muss doch irgendwie auch im Vorteil und in Saus und Braus leben können, weil der braucht ja seine Energie, um es der ganzen Welt zu zeigen. Also es ist eben das, man muss sich fast ein bisschen System löschen, wo man selber drin hat, weil wir nicht unsere Kultur kennen und unsere kulturellen Brüche zu Recht auch für den richtigen Weg halten. Wir leben ja in Freiheit, können uns einen Haufen leisten, egal auf welchem Level, wir sind nicht bedroht, wir haben meistens immer genug zu essen. Also im Vergleich zum normalen Russ, leben wir im Paradies, oder?
Wahrscheinlich, ja. Ich weiss nicht, ob das überall die russischen Hörer, die wir jetzt dazugewonnen haben, als Stimme von den Worten, die wir hier da darstellen, ob die das auch wieder genau so sehen, das weiss ich nicht. Aber das, ja, es führt jetzt sehr weit die Diskussion. Man könnte ja auch darüber reden, eben, die Ukraine und ihr Recht auf Selbstbestimmung, geht jetzt extrem in eine politische Sphäre rein. Die Diskussion, ja, dürfen denn die sich im Westen annähern? Warum machen sie das? Machen sie es möglicherweise, weil es einfach auch lässiger ist, statt dem alten sowjetisch prägten Bubble, wo irgendwie die Belarusen noch drinnen hängen, irgendwie verbunden zu bleiben, was ja mindestens laut jetzt Putin seiner Argumentation dazu geführt hat, dass man dermaßen verheerend eingegriffen hat. Aber ich glaube, es bringt nichts, dass wir jetzt da dort noch weiter in die Tiefe gehen. Ich glaube, es macht aber tatsächlich Sinn, vor dem Hintergrund von der Bedeutung vom Sport, eben in der russischen Öffentlichkeit auch, und wenn es um irgendwie Patriotismus und Nationalismus-Beführung geht, dann ist es dann halt eben gleich nachvollziehbar, dass man den Einzelathleten sagt, ja, nein, das geht im Moment nicht, weil ihr seid, ob gewollt oder nicht, ein Vehikel für irgendetwas, oder? Aber so richtig, zu 100% fair ist das nicht. Das ist wie wenn irgendein untobter russischer Langläufer gesperrt würde mit einem anderen zusammen. Ich meine, ich würde mich auch bedanken, dass man mich einfach in Geiselhaft nimmt oder in Sippenhaft nimmt dafür, dass, wenn, keine Ahnung, du irgendetwas posgert hast, oder? Also, ich glaube, dort tun wir uns jetzt auch, glaube ich, aus westlicher Perspektive irgendwo schwer. Darum ist es umso, aus meiner Sicht mindestens, umso bemerkenswerter, dass man sich jetzt irgendwie durchgerungen hat, doch relativ starke Massnahmen im Sport zu treffen. Spannend ist halt einfach schon, und das ist, glaube ich, das Letzte, nachher müssen wir mal über etwas Erfreulicheres reden. Spannend ist einfach schon, wie erstaunt das alle tun. Also es ist ja jetzt nicht, eben, dass der Wladimir Putin nicht so ein Sympathieträger ist, das hat man eigentlich gewusst, dass man im Fußball zum Beispiel mit Gazprom, wo überall die Finger drin hat, also bei der Champions League, bei mehreren Clubs, man hat Oligarchen, die mitmischen dürfen, Oligarchen, die in der Formel 1 dürfen mitmischen mindestens. Ja, und dann kann man eigentlich jetzt auch nicht so überrascht sein am Schluss, dass, oder es ist eigentlich irgendwo relativ heuchlerisch, wenn man sich nachher so überrascht gibt, ja, dass bei den Herren Putin und Co. nicht alles so sauber ist. Also, viele Sachen hat man gewusst und einfach hingenommen. Nebenbei, natürlich ist das jetzt nochmal eine zusätzliche Eskalationsstufe.
Ja gut, man hat ja erstens mal gewusst, dass er im Geheimdienst gross geworden ist. Als FSB oder wenn man so will, KGB-Agent. Und ich glaube, die saugen dort den Hass auf den Westen. Mindestens mal mit dem Tee auf, was sie trinken oder was dann auch immer ist. Also, das ist ganz sicher ein Programm. Und den Hass kriegst du auch nicht mehr raus. Ich glaube, das ist Hass einfach, wenn man immer noch an die verschiedenen Systeme glaubt, dass der Kommunismus oder das Sowjetsystem dort das einzig Richtige ist und auch das Beste für den Bürger ist. Und das basiert darauf, dass man den Hass kann verbreiten und den Hass auch schüren und konservieren kann, dass eben das andere System, das vom angeblich freien Westen, von dieser Mehr, dass das eben das Falsche ist. Und wenn man das so versteht, dann bleibt dem russischen Leader eigentlich fast nichts anderes übrig, als den Hass noch zu konservieren. Weil wenn er das nicht macht, dann würde er sagen, dass die anderen mindestens so gut sind oder dass es gar keine Rolle spielt, wo man ist. Und wie willst du denn den ganzen Bedrohungsapparat noch rechtfertigen vor dem eigenen Volk, oder? Gut, das ist eine ganz kurze, banale Erklärung für ein ganz komplexes Problem. Wenn man da weiter in die Geschichte vordringen, dann hat man Stunden.
Eben, also, die haben wir aber nicht.
Wir können jetzt nicht das ganze russische Volk aufklären da an dieser Stelle. Das ist einfach nicht möglich, das ist auch nicht unser Auftrag. Wir sind mindestens mal darum besorgt, dass die russischen Sportfans wissen, um was es geht. Und dass sie jetzt da einfach durch müssen, die nächsten paar, weiss ich was, wie lange das geht, oder? Dass bis der Machtwechsel stattfindet, wenn überhaupt. Mm. Oder träumt man da vor sich hin?
Keine Ahnung.
Ja.
Keine Ahnung.
Es gibt mindestens mal eine Hockey-WM ohne Russen jetzt im Mai.
Ja. Ja. Auf das läuft es raus. Sonst müsste recht eine verrückte Wende kommen jetzt.
Und ohne Belarussen.
Ist ja auch okay.
Ja.
Würde ich sagen. Also. Reden wir über etwas Angenehmeres.
Und darauf an.
Auf was? Die
Perspektive, die man einnimmt. Das ist angenehmer, wenn man ein Herz hat, das für den FCZ schlägt. Ja. Ich nehme an, du willst über das Spiel reden, der FCZ, wo Basel geschlagen hat.
Ja, sehr gern.
Auch gut, das ist auch immer noch angenehmer als alles andere, was im Moment schlägt.
Ich würde auch sagen, auch aus Basler Perspektive muss man sagen, es geht ja dann irgendwie um etwas anderes. Also, was ist passiert?
Der FCZ
hat am Wochenende Basel 4-2 geschlagen. Sonntag Nachmittag der Match gewesen, wo man das Gefühl hatte, okay, wenn Basel da gewinnt, dann könnte es nochmal eng werden. Jetzt sind immer noch, ich glaube, 13 Runden nicht spielen. Also von dem her, es ist jetzt noch nicht ab fertig. Aber der FCZ hat Stand jetzt, Dienstagmittag, heute Abend spielt IB gegen Servet und unter der Woche, also eine englische Woche in der Super League, sprich, es kann alles anders sein, wenn ihr das gehört, aber Stand jetzt, FC Zürich 10 Punkte vor IB, 13 vor dem FC Basel, das ist viel. Das ist ein ziemlich dickes Brett zum Aufholen. Und wenn man sich das Spiel angeschaut hat am vergangenen Sonntag, dann muss man sagen, alles andere als unverdient, dass die Zürcher auch so deutlich vorne liegen. Also, das ist tatsächlich ein Niveauunterschied gewesen, was ein bisschen seltsam anmutet oder überraschend anmutet, wenn man sieht, wie die beiden Kader aussehen. Ist jetzt schon relativ viel diskutiert worden, ziemlich Plattgewalt. Es gibt die Haltung, dass auf der einen Seite eine Mannschaft war und auf der anderen Seite eine Ansammlung von Individuen, die zwar viel Talent haben, aber irgendwie nicht können zusammenspielen. Vielleicht auch rein aus zeitlichen Gründen noch nicht wirklich bekommen haben, weil sie zum Teil sehr frisch zusammengewürfelt sind. Dann haben wir das Trainertheater noch rundherum. Ja, was machen wir jetzt aus dem?
Aus dem kann man Folgendes machen. Man kann sagen, es lohnt sich eben schon, wenn man gewisse Ruhe im Verein hat, wenn man gewisse Traditionen dort drin hat, gewisse Positionen gefestigt sind, dass man sich vertrauen kann, dass man auf dem richtigen Weg ist, auch wenn es zwischendurch Hürden gibt, die man überwinden muss. Aber nicht gerade Flinten ins Korn wirft. Und man hat auch Gewissheit, dass es nicht gut ist, wenn man permanent Unruhe hat. Also wenn man so eine uralte Phrase Drescherei betreiben will, vom Fisch, der vom Kopf her stinkt. Man hat ja dort versucht, Ruhe reinzubringen, es ist irgendwie noch nicht gelungen. Also um die Führung herum gibt es permanent irgendwelche Vorwürfe und Reaktionen, und dass man einem Verein nicht gut tun kann, das ist vollkommen klar. Das wird immer, so eine Mannschaft hat ja feine Sensorik, also die nehmen all das auf, die Schwingungen, und die kriegen auch mit, dass keine Ruhe ist. Und wenn du dann erwarten kannst, selbst nach einem Trainerwechsel, dass nachher plötzlich alles gut ist, das kann nicht funktionieren, das muss organisch wachsen. Das ist völlig klar. Wenn es anders wäre, wäre es einfach, dann würde es jeder machen. Also, dass du gewisse Ruhe reinbringst in einen Verein, dass Trainer auch mal Zeit lässt ein bisschen, und dann brauchst du auch ein bisschen Glück, dass es gerade gut läuft. Wie beim FCZ, wo Schwung aufgenommen hat, plötzlich hat man angefangen daran glauben, mittlerweile ist die Mannschaft gefestigt und kann deren Spiel einfach durchdominieren, oder? Und Basel hat da zum Teil stümperhafte Fehler gemacht. Also, das sind dann nachher alles Zeichen von irgendwelchen Sachen, die man gemacht hat. Also, der FCZ hat sich das verdient, dass er jetzt in dieser Form auftreten kann. Und Basel hat sich es genauso verdient, dass er in dieser Form auftreten, weil man einfach einen Haufen Fehler gemacht hat. Das heisst nicht, dass es irgendwann wieder besser wird, aber es braucht Zeit. Und das Ergebnis ist jetzt einfach, dass man chancenlos ist im Kampf um die Meisterschaft. Also, wir haben vor 2 Wochen ungefähr gesagt, Duell IB Basel, wer da verliert, ist weg vom Fenster. Man kann jetzt, wie du gesagt hast, aufgrund der Punkte noch nicht definitiv Schlussrechnung machen, klar, aber Basel im Vergleich zu IB auch natürlich mit einer weniger guten Ausgangslage. Und das ist auch richtig so, wenn man die jetzt gesehen hat.
Also sag mal, eben du als ehemaliger Profisportler, man hat jetzt wahnsinnig viel können lesen, Mehrheit berichtet über die Unruhe in der Kabine. David Degen, nach dem Lausanne-Match, wo der Patrick Rammer noch Trainer war, in der Trainergarderobe, ziemlich gut hörbar auch für die Spieler getobt hat, wo nachher hat es den Fall um den Sebastiano Esposito gegeben, oder da gibt es irgendwie latent, hat man das Gefühl, dort ist immer wieder irgendetwas und dann wird es nicht ruhen. Das ist ein 19-jähriger Fußballer, der offensichtlich extrem talentiert ist und wo irgendwann mal eine grosse Nummer werden könnte, wo aber logischerweise der Rest vom Team auch mitbekommt, dass der, ich weiß nicht, ob er einen extra Wurst bekommt, aber er kommt immer wieder Chancen über. Was macht das mit einem Team? Jetzt einfach aus deiner Erfahrung als Teamsportler, so die Gemengelage, hast du das mal erlebt? So?
Ja, man hat immer wieder mit schwierigen Leuten zu tun gehabt, die hat man auch geschätzt, also die Charaktere sind ja meistens auch dafür verantwortlich, dass sie eben dann außergewöhnliche Leistungen zeigen und in gewissen Situationen Lösungen haben, die andere nicht haben, die vielleicht eher kompatibel sind, sage ich jetzt einmal im Sinn von einem Mannschaftsgefüge, wo man nur Ruhe und Harmonie sucht. Das sucht aber eigentlich niemand. Man weiss genau, man braucht spezielle Typen. Wir haben mal mit dem Todd Ellig zusammengespielt, wo man permanent hat müssen überwachen und bewachen, auch im Ausgang. Aber das hat man irgendwie gern gemacht, weil man gewusst hat, der ist, egal in welchem Zustand, ist der am nächsten Morgen als erstes in der Garderobe gewesen, wobei ich das nicht überbewerten will. Wer als erstes in der Garderobe ist, ist eigentlich egal. Es geht mehr darum, zum Ausdruck, damit er hat nicht irgendetwas anbrennen lassen, nachher, wenn es darum gegangen ist, Leistung zu bringen. Also verzeihst du das so einem auch, aber es gibt eine gewisse Grenzen. Also wenn es zu Unruhe führt, im Verhältnis mit Trainer oder Sportchef, dann ist das einfach ungesund in jedem Fall, weil das verursacht Schwingungen in einer Mannschaft, die kannst du fast nicht mehr korrigieren nachher. Also, die Nähe von einem Sportchef zu einer Mannschaft ist nie gut. irgendeine Art und Weise ist, selbst wenn keine Unruhe um ist, die du gerade greifen kannst, wird doch der Verdacht laut bei den Spielern nachher, dass der Sportchef dem Trainer nicht vertraut. Eigentlich braucht die Mannschaft nur einen Trainer um sich herum. Wenn dort etwas nicht stimmt, dann muss etwas passieren, das ist klar. Aber wenn du davon ausgehst, dass der Sportchef einen Trainer holt, den er vertraut, dann erwartest du als Spieler auch, dass er den in Ruhe arbeiten lässt. Nicht die ganze Zeit überwacht, weil sonst weiss der Spieler und die Mannschaft nachher nicht mehr, wer ist jetzt eigentlich der Chef da für mich. Und wenn du noch einen Präsident hast, der die ganze Zeit auftritt in der Medien, in der Garderobe, rund um die Mannschaft herum, dann kannst du es eigentlich vergessen, dass er Ruhe aufkommt. Aber das ist ja etwas, was der Herr Degen selber auch wissen müsste. Oder? Er hat selber auch als Profi gespielt, erfolgreich gespielt zum Teil und weiss, wie eine Mannschaft funktioniert. Der ist ja eine erfolgreiche Mannschaft, auch dabei war im FC Basel, muss die Vorstöße tief in die Europacup-Kampagne geschafft haben. Also weiss der genau, um was es geht. Der hat einen Chef gehabt, dort mit dem Christian Gross zum Beispiel, der autoritär war, aber eben auch so, dass die Mannschaft mitgezogen ist. Und da siehst du an dem Beispiel, du brauchst Ruhe. Ruhe und Ordnung. Und das ist nicht nur Floskeln, sondern das ist tatsächlich mindestens mal Basis, um erfolgreich Leistungen bringen. Und alles andere ist kontraproduktiv.
Was ich mich frage, ist, ob inwiefern, und das deutet eigentlich alles aufs Gegenteil her, aber inwiefern, dass die Führungscrew David Degen die Saison jetzt als Übergangssaison anschaut, oder? Also, eigentlich ist das auch klar, man will Meister werden. Man würde auch finanziell definitiv helfen, wenn man wieder in Richtung Champions League könnte abbiegen. Das strukturelle Defizit haben wir, das ist hinlänglich bekannt. Da geht es mindestens laut Degenseite in Richtung 30 Millionen im Jahr. Das war mindestens im letzten Herbstzahl, die umgeboten worden ist. Also, man muss irgendwie dafür sorgen, die Löcher können zu stopfen. Für das braucht man eigentlich relativ schnell Erfahrung. Was jetzt passiert ist, aber man baut recht viel um. Und wenn jetzt du sagst, eben, David Degen muss eigentlich wissen, dass das nicht wirklich zielführend ist für ein Mannschaftsgefüge, wo man ja auch, eigentlich hat man gut angefangen im letzten Sommer. Dann hat man die Transfers gemacht, ganz am Schluss vom Transferfenster, wo qualitativ sicher individuelle Klasse hineingebracht haben, aber gleichzeitig logischerweise etwas mit einem Mannschaftsgefüge machen. Man erklärt sich jetzt einen guten Teil auch von den Schwankungen so, dass rein personell einfach ein einziges Kommen und ein Gehen ist. Es ist auf der Geschäftsstelle, kommt noch dazu, ein Kommen und ein Gehen. Eigentlich kann man dann, was ich jetzt sehr umständlich versuche zu formulieren, ist, das wirkt so, als ob man sagt, okay, die Saison, wir müssen umbauen, es geht nicht anders, es ist zum Teil schmerzhaft, es ist jetzt auch eine Investition in die Zukunft. Die Frage ist einfach, also nach außen kommuniziert man das aber nicht wirklich so, oder? Sondern jetzt sagt man, David Degen hat das im Sonntagsblick-Interview im vergangenen Dezember gesagt, wir haben die beste Mannschaft, also auf dem Papier, vom Land. Und dann erwartest du logischerweise auch entsprechende Erfahrungen. Die sind im Moment nicht in Sicht. Also ich bin gespannt, was in der Conference League passiert. Ich bin gespannt, ob unter dem Guillermo Abascal, dem neuen Trainer, doch irgendwie noch so ein bisschen nachher eine Entwicklung stattfindet. Darf man ja gespannt sein. Das ist ja jetzt offenbar im David Degen sein Wunschkandidat, mindestens jetzt fürs Erste. Nachdem man im Dezember eigentlich als Assistenten mal gehört hat. Ja, also es sind viele Fragezeichen. Ich könnte mir vorstellen, also wenn man finanziell den Atem hat, dann ist es vielleicht gar keine schlechte Idee, dass man sagt, okay, das ist eine schwierige Saison, wir probieren Sachen, wir holen Leute rein, die dann irgendwann kannst du teuer verkaufen, in der Hoffnung, vielleicht dann auch im nächsten Sommer nicht nochmal so viel Wechsel müssen zu machen, dann machst du es jetzt schon, dann kann sich die Mannschaft jetzt irgendwie warm spielen. Wenn das aufgeht, ist es super. Ich glaube, das wissen wir jetzt einfach nicht.
Das wissen wir nicht und es ist auch schwierig, das als Clubpräsident so zu kommunizieren, dass die Fans nicht verlierst. Also Fans vom FC Basel aufgrund von der Historie erwarten natürlich, dass man permanent um den Meistertitel mitspielt. Da passt, sage jetzt mal, so ein Umbruch, wo man auch noch ein paar Experimente wagt, einfach nicht dazu. Oder zumindest willst du das nicht kommunizieren, weil dann die Fans vielleicht sagen, ja gut, dann komme ich dann wieder schauen, wenn ihr wieder bereit seid.
Gut, das ist die Gefahr zu Basel wirklich so groß?
Ich weiss es nicht. Die werden sicher auch spüren, dass je nach Qualität, die sie abliefern, vielleicht die Schwankungen nicht wahnsinnig gross sind, aber sie sind spürbar. Und ich glaube, in dem Umfeld, wo wir uns bewegen, im Schweizer Fußball, merkst du eben, jede 200-300 Zuschauermasse, die nicht kommt. Mhm. Logischerweise, die brauchst du alle. Aber es ist schwierig, das zu kommunizieren. Eben, wenn du dann offen kommunizierst und sagst, ja, hey, die Saison ist im Fall ein Umbruch, wir werden wahrscheinlich im besten Fall Dritte. Das korrespondiert zwar nicht mit der Aussage, dass man die beste Mannschaft hat, dann sollte man mindestens Qualität herbringen, um im Meisterrennen bis am Schluss dabei zu sein, oder? Die andere Seite ist, dass man jetzt die Liga mit ganz anderen Augen betrachtet, weil es tatsächlich, erstens mal ist ein anderer vorne, zweitens gibt es noch Verfolger, die einigermaßen mit im Rennen sind, leider nicht knapp aus Sicht von einem Nicht-FCZ-Afficionado, muss man sagen, leider nicht knapp genug, dann wäre es noch spannender. Aber ich glaube, der FC Basel muss sich einfach irgendwo durch auch mit dem abfinden, dass die Saison jetzt halt wahrscheinlich keinen Titel gibt und dass man das durchzieht, wenigstens, wo man sich strategisch auferlegt hat. Und dann tatsächlich die Möglichkeit hat, von dem zu profitieren im nächsten Jahr, wenn man so schon kann Vorarbeit leisten und vielleicht raustüfteln kann, was funktioniert und was funktioniert nicht. Man darf nicht vergessen, der Degen ist jetzt frisch dort als Präsident. Nicht ganz frisch, er hat eine gewisse Erfahrung im Fußball sowieso, aber als Präsident ist er neu. Also muss er zuerst mal Erfahrungen machen. Und das kann natürlich auch, das muss man ihm auch zugestehen, Trial and Error, also darf sich auch mal irren und dann geht halt mal etwas schief und dann lernt er daraus. Also ich finde das Ganze noch erfrischend. Nur irgendwann musst du Ruhe reinbringen. Das ist klar, wenn sich das nachher fortsetzt, in der Sommerpause wieder einen Haufen Wechsel hast und Ungewissheiten, dann könnte man vorstellen, dann ziehen dann auch die Spieler irgendwann nicht mehr mit und dann spricht sich um und dann bist du auf dem Transfermarkt nicht mehr so attraktiv, dann bist du rot angestrichen. Und dann hast du dann den Schaden, dann bist du dann plötzlich im Mittelfeld, weil niemand mehr zu dir kommt.
Gut, jetzt hat man zum Beispiel Cabral sehr teuer verkaufen, man hat den Chegrova sehr teuer verkaufen.
Wir haben es aber können holen, weil sie noch einen sehr guten Ruf hatten aus der Vergangenheit.
Möglicherweise. Gleichzeitig kannst du sagen, look, in einem potenziellen Neuzugang, Cabral erst gerade, vielleicht, wahrscheinlich hat man das jetzt auch gemacht im Winter und kann es im Sommer wieder machen. Cabral erst gerade sehr teuer zu der Fiorentina verkauft. Das ist ein grosser Name im internationalen Fußball. Das ist möglich von Basel aus. Von dem her, dort weiss ich nicht. Ich finde jetzt noch schwierig zu sagen, ob dort der Reputationsschaden dann wirklich so gross ist. Aber,
ja, noch also, nicht, aber es kann mal dazu kommen, wenn es weiter so geht.
Oder? Das Bezeichnende ist, aber wir reden irgendwie wieder nicht vom FCZ. Die machen das clever. Die fliegen so unter dem Radar, sind irgendwie sehr sympathisch. Der André Breitner ist dort der Trainer, der vorausgeht, der total bodenständig überkommt. So immer ganz einen leisigen Schalk im Nacken, ohne jetzt aber da irgendwie in Sauglatte abzudriften. Der handelt das scheinbar relativ entspannt, die ganze Gemengelage. Hat es jetzt auch geschafft, dass die Mannschaft ja ziemlich unbeeindruckt aus der Winterpause rausgekommen ist. Das wäre ja eigentlich so der klassische Moment gewesen, wo man so langsam mehr Zeit hat zum Überlegen im Winter. Schaffen wir es nicht? Jetzt, ja, mal schauen, ob man es durchziehen kann. Im Moment kann man es. Ja, es ist sehr erstaunlich. Jetzt geht es gegen Luzern die Woche, also unter der Woche. Ist jetzt auch wieder eine Aufgabe, die eigentlich der FCZ müsste schaffen. Ja, und dann geht dann der Konkurrenzmatch schon langsam aus. Also IB, wo jetzt nicht so einen, auch nicht einen unwiderstehlichen Eindruck macht, überhaupt nicht. Eben genau, es ist, man nimmt die, also jetzt rede ich vielleicht von mir, man nimmt sie dann gleich nicht endgültig ultimativ ernst, weil man das Gefühl hat, ja, die haben eigentlich schon Lücken und man hat wenig Verletzungspech gehabt, stell dir vor, die zwei Außenläufer, die so wichtig sind in diesem System, verletzen sich, dann muss man irgendwie einen Plan B finden, aber im Moment muss man das nicht und es funktioniert und irgendwo scheint die Mannschaft eben dann auch noch zu verheben, so als Kollektiv irgendwo eigentlich erfrischend, aber wie du sagst, das Problem ist einfach, wieso kann ich jetzt nicht einfach mal 2 Punkte Vorsprung haben und wir haben einen spannenden Endspurt in dieser Meisterschaft? Sehr ärgerlich aus sportjournalistischer Sicht.
Ja, und wir sind natürlich auch chronische Nörgler, oder? Also,
absolut.
Wir haben nicht schon in der Vergangenheit lieber über die geredet, die weit zurück sind und eigentlich näher dran sein sollten. Ob jetzt das Basel gewesen ist oder Zürich oder wer auch immer, wo IB verfolgt hat in den letzten Jahren. Über IB haben wir einfach, was haben wir da können sagen? Die machen einen guten Job.
Ja.
Und das wäre es gewesen. Aber die hinten dran, was machen die falsch, dass sie nicht gleich gut sind wie IB jetzt? Drehen wir das um. Jetzt fragt man sich, wieso holen die den FCZ nicht ein? Ja gut, wie lange wird der FCZ dort oben bleiben? Man darf nicht vergessen, die haben immer noch den Ganepa. Immer gut für eine Anekdote. Irgendwann wird er...
Er hat etwas gelernt, offenbar.
Irgendwann wird er sich wieder an sich selber erinnern und irgendetwas machen, was keinen Sinn macht. Und dann wird es auch wieder spannend.
Ich finde das unfair. Weil, also, ich habe mich ja... Ich weiss nicht, ich nehme dem alles ab von seiner Leidenschaft. Ist mir irgendwo sehr sympathisch, der Angelo Canepa und auch die Frau Canepa und sämtliche Hunde, die dort irgendwie noch verstrickt sind in das Familiengefüge, wo der FCZ führen. Also, am Schluss, an denen gönne ich es ja tatsächlich, dass das jetzt aufgeht. Und ich hoffe, dass man dann irgendwann im Frühling kann auf dem Volkshausbalkon die Pfeife rauchen, genießerisch, frage gar nicht, glaube ich, eher Zigaretten, wenn ich es richtig im Kopf habe. Weiß es gar nicht. Er ist auch nicht so wichtig. Und sich kann feiern und sich nicht irgendwie noch im Weg steht. Aber ich glaube, also, eigentlich noch schön, dass man eben auch merkt, okay, Leute, die lange dabei waren und man immer so ein das Gefühl hat, ja, man steht im eigenen Glück, im Zweifelsfall dann gleich im Weg. Jetzt scheint man den Rang gefunden zu haben. Das finde ich, ist eigentlich eine schöne Geschichte.
Ist eine sehr schöne Geschichte. Ist auch eine schöne Vorstellung. Frau Canepa, wo die Pfeife raucht.
Nein. Ich habe keine Meinung zu der Pfeife rauchenden Frau Canepa. Wir möchten übergehen zum nächsten Thema. Wir schwätzen sowieso schon viel zu lange. Wir haben heute wieder mal gesagt, wir machen einen kurzen. Darum, nur kurz. Noch ganz kurz wieder ein Russ. Der Daniil Medvedev ist seit dieser Woche nämlich nicht nur im Fokus, weil er einfach Kraft seines russischen Passes sich zu dem Konflikt oder zu dem Überfall auf die Ukraine muss äußern, sondern auch, weil er Nummer 1 ist in der ATP-Weltrangliste. Zum ersten Mal seit 2004 niemand aus den Big Four, also Federer, Murray, Nadal, Djokovic, also Nummer 1, das ist schon eine Weile her. Das Gemeine ist, er wird Nummer 1 gleich wieder abgeben müssen, kann er gar nichts dafür. Aber nachdem er Punkte von, was ist es, Marseille, den er letztes Jahr gewonnen hat, wo das Jahr an Herr Rublev gegangen ist, wird verlieren, muss der Djokovic nicht einmal spielen, sich nicht einmal impfen und kommt wieder aufs Eis zurück. Aber trotzdem, Medvedev, Nummer 1, finden wir gut.
Ich muss mich da wiederholen. Ich habe letztes Mal, glaube ich, schon gesagt, dass mich die Nummer 1 im Tennis überhaupt nicht interessiert, sondern mich interessiert, wer die Grand-Slam-Turnier gewinnt. Das sind für mich die wahren Helden. Und dass es Big Four sind, das ist jetzt für mich auch neu. Der Murray zählt mir nicht dazu.
Absolut.
Zu den drei, wo alle, wie viel? Mindestens 18 Grand-Slams.
Er hat dort lange mitgemischt, der Herr Murray.
Wie viel hat er gewonnen? 1, 2?
Ja, ist hier im Stan-Territorium, das muss man fairerweise also
für mich bleibt's,
zugeben.
Für mich bleibt es bei den Big Three. Das lange mir Nadal, Djokovic, Federer und nachher kommt lang nichts. Also der Murray dort dazu zu zählen, tut mir irgendwie fast weh.
Nein. Wieso? Also
der hat auch seine Position,
die nichts gibt. Der war dort in dieser Vierergruppe immer drin gewesen. Zuschauer
meinst
du, wenn die anderen sich im Finale
haben. Ja.
Super grand.
Sagen wir mit seiner Mutter,
die sich
gemeckert hat.
Drei Grand Slams hat er gewonnen. Wimbledon zweimal, eine ist die US Open. Ja. Aber diverse Finale.
Ja.
Muss man sagen.
Ivan Lendl ist auch in diversen Finals.
Ja, ist auch ein grosser gewesen.
Hat aber nie Wimbledon gewonnen, oder?
Hat am viertmeisten Karriereneinnahmen in der Geschichte, Andy Murray. Also von dem her Big Four auch in dieser Beziehung.
Wie gesagt, überhaupt nichts gegen Andy Murray, auch nicht gegen seine Mutter. Das ist ein bisschen eine komische Konstellation gewesen, die permanent auf der Tribüne mit dem strengen Blick. Aber zu den ganz grossen, also das sind die grossen drei. Also, das ist für mich ganz klar, der Murray hat auch seine Position im Welttennis, aber der lange nie an das
Phänomen
her, wo die anderen drei...
Steht ja auf eine Ära, wo jetzt da einfach zu Ende geht. Der Murray ist irgendwie im 16. Ist auch einfach eine bessere Zahl, 2004. Also wenn man sagt, ja, 2016 ist mal der Murray irgendwie noch gewesen. Ist dann gar nicht so lange her.
Ja, aber eben der Medvedev, der ist für mich auch nicht... Ja, jetzt sowieso nicht mehr als Russ, wird wahrscheinlich... Müssen Harzbrot essen nächste Zeit auf der internationalen Tour, wenn er überhaupt dabei sein kann. Aber eben, ich muss auch sagen, was der Zverev sich geleistet hat bei dem Turnier in Mexiko, wo auf Schiedsrichterstuhl eingeprügelt hat, also völlig
gut, irre. Da kann der Herr Medvedev nichts
dafür. Nein, ich sage einfach, das sollen Nachfolger sein von Federer, Nadal.
Djokovic.
Djokovic, ein brillanter Spieler. Also,
ja, das kann der Zverev auch sein, ein brillanter Spieler.
Also Djokovic nicht mehr nie auf den Schiedsrichterstuhl einprügelt. Das ist natürlich schon eine erschreckende Szene gewesen. Wenn man auch den Hintergrund noch kennt, die Vorwürfe gegen ihn, gegen den Zverev.
Häusliche Gewalt.
Also da gilt die Unschuldsvermutung.
Genau, Vorwürfe.
Vorwürfe von häuslicher Gewalt. Wenn man den gesehen hat, wie der ausgedickt ist, wegen einem Schiedsrichterentscheid auf den Stuhl einprügelt hat. Unschön. Wirklich unschön. Und das sollen nachher die Erben sein von diesen grossen Tennisstars. Wobei ich sagen möchte, ich finde es ja schön, wenn man ein bisschen Emotionen zeigt auf dem Platz. Also, ich bin ein Fan von McEnroe zum Beispiel. Jetzt in der Retrospektive muss man sagen, was der sich jeweils geleistet hat, der Schiedsrichter. Also, beschimpft auf das Übelste ist auch nicht okay gewesen. Überhaupt nicht. Vielleicht ist man einfach zu nachsichtig, wenn man weit genug weg ist. Ich weiss es nicht.
Ja, also ich glaube, man kann einfach die Generation nicht komplett über einen Kamm scheren. Also Zverev ist ein sehr spezieller Fall. Auch noch sein Verhältnis zu Deutschland, wo er wie auch nie wirklich richtig angekommen ist, so als der neue deutsche grosse Tennisspieler, der ja eigentlich Tennisnation wäre, der nach einem dürstet. Jetzt hat man das Gefühl gehabt, ja, mit Olympia klappt es vielleicht irgendwie. Ist auch nicht wirklich, also ja, vielleicht hat es einen kleinen Sprung in der Popularität gegeben. Hat sich ja dann auch bemüht, zum Beispiel in Australien immer mit dem Germany-T-Shirt noch rumzulaufen von den Olympischen Spielen. Das hat er nicht schlecht gemacht, aber ich glaube jetzt mit dem Acapulco-Ausraster hat er auch den Kredit, den er möglicherweise sich erspielt hat, dann hat er ziemlich schnell wieder losgeworden. Aber dann gibt es natürlich schon noch die Tsitsipas und auch Medvedevs von dieser Welt, wo ihre Ecken und Kanten haben, wo man aber meine einigermaßen ja, menschlich kann erklären, wo irgendwie funktionieren, ohne dass man sich als moralisch völlig taktlos muss anstellen. Also dort, ja, weiss ich nicht, ob man die komplette Next-Gen, wie es seit 100 Jahren heisst, wenn wieder irgendwie ein paar neu kommen, über einen Kamm kann scheren. Aber ich werde jetzt schon sehen, wie es mit dem Medvedev weitergeht. Es werden ein bisschen, du sagst es, erschwerte Umstände werden mit einfach der kompletten geopolitischen Lage und wie er da muss er auch spielen, ob er überhaupt kann spielen. Steht da so ein bisschen die paradoxe Situation ins Haus, dass der Medvedev nicht spielen darf, weil er Russ ist und der Djokovic nicht spielen darf, weil er nicht geimpft ist an den meisten Orten und dann, ja, am Schluss kommt es so, wie es muss kommen, der Rafael Nadal organisiert sich nochmal ein paar Siege, könnten wir glaube beide damit leben.
Wie meinst du, das organisiert sich?
Dann gewinnt ein paar Matches.
Ja, ja. Immer noch ganz präzise.
Ja, ja. Nein, wir sind noch nie flapsig in diesem Podcast. Das ist unmöglich. Nein, du dem da überhaupt keine halbseitige Machenschaften.
Wenn wir uns mal gegen. Organisiert sich ein paar Siege. Das ist verdächtig.
Nein.
Machen wir nicht.
Nein, ist es nicht. Ist okay.
Genau. Wir wollen etwas wissen.
Was?
Das ist die Frage. Es ist eigentlich, ja, man sollte es nicht sagen, aber die Spannung ist ein bisschen draus. Aus der National League, auch nach dem Olympiapause vorbei ist, hat wieder angefangen. Leider muss man sagen, man mag es am SCB ja gönnen, wenn er ein paar Matches gewinnt, aber leider ist die Spannung unten am Strich ist praktisch aus. Der SCB auch schon geschlagen am Montagabend. Jetzt, wir reden vor dem Spiel am Dienstagabend, logischerweise, Bern spielt gegen Biel, Bern Derby, aber es sind 10 Punkte Vorsprung und Ambri leidet, Ambri darbt. Im Spiel hintereinander verloren, es tut einem fast weh. Man will es zwar nicht permanent wiederholen müssen, dass man Ambri gern hat, weil es eigentlich alle machen. Aber es ist auch kein Wunder, nur Ambri wird es wahrscheinlich nicht mehr schaffen.
Nein, werden sie nicht. Schade. Ja, eigentlich hat man die Pre-Playoffs so eingeführt. Nein, eigentlich hat man sie eingeführt, weil man mit der Corona-Pandemie irgendwie hat müssen einen Weg finden, um die Meisterschaft halbwegs vernünftig über die Bühne zu bringen. Da hat man gemerkt, da ist mir etwas reingestolpert, was eigentlich der Liga gut tut. Jetzt hat man den Strich irgendwo zwischen Platz 10 und 11. Ja, ist dann gleich wieder eine Zweiklassengesellschaft. Ja, das ist schlecht.
Schlecht, aber wie, Frage, wenn wir da ein bisschen tiefer eindringen, was braucht denn Ambre? Also Ambre ist ja immer auch sehr abhängig davon, dass man sie als das wahrnimmt, was sie ist, nämlich ein Club vom kleinen Mann, der irgendwo darbt, unter dem Joch vom HC Lugano ächzt, im Tessin zumindest, wo der Club ist mit dem vielen Geld und sie sind der Club mit dem ganz wenigen Geld, wo der Vergleich natürlich auch nicht hundertprozentig stimmt. Also Ambre hat jetzt ein schönes neues Stadion gekriegt, da sind grosse Anstrengungen damit verbunden gewesen. Du würdest sagen, Ambre hat sich ein neues Stadion organisiert.
Genau.
Völlig unverfänglich natürlich.
Ja.
Und gleichzeitig muss Ambre ja der Ski gleich wahren. Also muss immer der Mythos muss man bewahren. Was nicht so einfach wird, das heisst ja, du darfst nicht zu erfolgreich werden, weil sonst heisst, aha, Ambre, neues Stadion. Teure Spieler holen, das geht gar nicht, aber du brauchst teure Spieler, um erfolgreich zu sein. Also wie weit kannst du denn raufkommen als Ambre, um immer noch glaubhaft bleiben und die Nischen immer noch können zu besetzen?
Ja gut, es geht ja nicht nur um eine sportliche Frage, oder? Also die Ambre, das Ambre-Image oder das Ambre-Gefühl auch, das lebt ja dann auch davon, dass man in einem unwirtlichen Tal, jetzt ist man zwar nicht mehr im Lawinenkegel, im Potenziellen, sondern einigermaßen in Sicherheit. Das ist sicher auch eine positive Entwicklung bei aller Nostalgie. Das finde ich eigentlich jetzt schon nicht so schlecht. Aber also, da geht es ja auch um Fankultur irgendwo. Das ist eine gewachsene Tradition. Und Ambre hat in Ende 90er Jahre auch eine höhere sportliche Hochphase gehabt, wo man vom Meistertitel hat dürfen träumen. Ist man ja nicht furchtbar weit weg gewesen. Und der Mythos hat das auch überlebt. Also ich glaube, sportlicher Erfolg ist nicht zwingend ein Ausschlusskriterium dafür, dass Ambre so funktioniert, wie es funktioniert. Das hätte ich fast gesagt, Marke. Ich glaube, das gehört mir in der Leventina nicht so gern. Aber so als etwas, wo sich, als eine Institution, wo sich die Leute eben können mit identifizieren, auch ein bisschen über die Region raus. Im Gegenteil, ich finde, Ambre müsste eine Chance haben, um Meister werden jedes Jahr. Also wie jeder Club in der National League sollte eine Chance können haben, wenn er halbwegs vernünftig wirtschaftet. Da sind wir wieder bei einem alten Problem. Dass es ein paar gibt, die sich können leisten, vorne mitspielen. Dann gibt es ein paar, die vielleicht dann in einzelnen Jahren einen guten Job machen und können vorne mitspielen. Also wir haben Servet gehabt. Zuletzt, die Saison haben wir Rapperswil, was sehr gut macht und mindestens jetzt mal in der Quali weit vorne landen wird. Nächstes Jahr ist es vielleicht wieder jemand anders. Aber dann hast du halt die, die nachhaltig immer da vorne sind, die das nicht nur machen, weil sie gut gemanagt sind, sondern weil sie vor allem ihre Probleme können mit Geld lösen. Und ja, Ambre kann das halt weniger, seine Probleme mit Geld lösen. Da muss man irgendwie andere Wege finden. Ich fände es erfrischend, wenn es einen Weg gibt, dass mindestens, das ist klar, mit unserem aktuellen System wird sich das nicht ändern. Aber das mindestens kannst du die Leute behalten, wo die an einen gewissen Punkt anbringen. Ambre verliert dann grundsätzlich einmal, wenn es gut läuft, die grössten Leistungsträger. Also, wer kommt mir in den Sinn? Fabio Hofer, der vor ein paar Jahren zum Beispiel in Bio gelandet ist für eine, ja, schöne Lohnerhöhung, wo jeder von uns versteht, dass man dann sagt, okay, spiele ich nicht mehr in der Leventina, sondern halt im Seeland. Aber, ja, also, am Schluss, lange Rede, kurzer Sinn. Nein, Ambre würde nicht schlechter leben, wenn sie erfolgreich wären. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele andere Faktoren, die entscheidend sind.
Sie sind aber schon abhängig, auch ein bisschen vom Glück, auch vom Losglück, nicht unbedingt, aber vom Glück, dass man einen Volltreffer landet. Nämlich mit den Ausländern vor allem, das hat man gesehen. Wenn es Leute haben, die funktionieren, die Haufen Goal schiessen, dann haben sie eine Chance, um vorne mitspielen, weil Ambre einfach nicht die Möglichkeit hat, um die qualitativ besten Schweizer Spieler holen. Das ist ja so, wenn man den direkten Vergleich macht mit dem SCB, wo Untersander jetzt zwar verletzt, Untersander spielt, dann Anderson zum Beispiel vorne, Moser, wenn er gesund ist, Scherwe und so weiter, Praplan vielleicht noch, vom Namen her zumindest, in einer Liga, was sich Ambre einfach nicht leisten kann. Also ist man darauf angewiesen, dass man gute Ausländer verwünscht, die eben die Grundversorgung mal abdecken. Und da haben sie jetzt dieses Jahr auch Pech gehabt, dass keiner von denen eigentlich wirklich überzeugend ist, der Verteidiger zu finden. Ist okay, aber der ist natürlich auch nicht in erster Linie dazu da, zum Haufen Goal zu schiessen. Das ist ja gar nicht möglich. Seit Zeiten von Ron Wilson vorbei sind, wo im HCD einmal, weiß ich, 50 Goal geschossen hat pro Saison in 4 Spielen oder so.
Plus, minus.
Aber man hofft es aber gleich, wie du sagst, es müsste eigentlich möglich sein, dass jeder Club die Chance hat, zum Meister werden in dieser Liga. Und das ist ausgeschlossen. Das wissen wir, dass das Leicester wird es in der National League nicht geben bei uns. Es wird immer einen gewissen Pool geben, wo der Meister kann rauskommen. Und der Rest hat schlussendlich keine Chance, weil du kannst ein Kader wie der EVZ hat zum Beispiel, wo erstklassiges Hockey spielt, wo als Clubgruppe funktioniert. Das musst du zuerst mal leisten können. Und wenn du das nicht hast, dann bist du auch nicht konkurrenzfähig. Vor allem nicht in einer Playoff-Serie, die nachher auch Breite noch entscheidenden Einfluss hat am Schluss.
Jetzt haben wir die paradoxe Situation, dass im Fußball das Modell Leicester, wenn man so will, der FC Zürich, mindestens denkbar ist, sehr realistisch ist. Und im Hockey reden wir immer noch von den gleichen paar Meister seit 1998. Ja. Ja. Man müsste eigentlich etwas gehen. Aber jetzt müssen wir in Endspurt.
Man wüsste auch, was man machen müsste, wenn man wirklich rein nach sportlichen Kriterien urteilen würde. Dann würde man sagen, wir machen zwei Zehnerligen, wir spielen mit drei Ausländern, wir spielen mit einem Haufen Nachwuchs und verteilen Gelder so, dass es für alle Sinn macht. Gut, das ist ein Luftschloss. Also wechseln wir in den Endspurt.
Schnell, Endspurt.
Endspurt.
Öff-Saison fährt wieder an.
Freust du dich schon?
Ja, wahnsinnig. Und zwar auch, weil der Tom Lütti nicht ganz weg ist, unser Doftom oder Töftom, je nachdem, wie man es aussprechen kann. Er wird bei einzelnen Rennen als Kommentator dabei sein, Co-Kommentator, was mich sehr freut. Das war ja immer ein bisschen ein Running Gag, dass Lütti soll mal hören. Dabei ist ja meine Meinung eigentlich, jeder soll so lange Sport machen, wenn er Spass daran hat. Und der Rest ist eigentlich egal. Saison, mindestens mal MotoGP, wer... Aha.
Irgendein
jetzt habe ich den Experten.
Quartararo wahrscheinlich
falsche,
oder so.
Falscher Fussfrutsch, falsche Frage.
Ich kann das nicht sagen.
Müsste der Herr Dubach fragen.
Ich kann das nicht sagen. Nein, ich weiss es wirklich zu wenig. Aber ich würde jetzt Franzose. Zweifel der Franzose.
Pavel Franzose. Er hat schon
gut. Franzus.
Ja.
Ja, weiss
es nicht. Ist nicht.
Nein, der Quartararo. Sagt man, glaube ich, oder?
Ja. Gut.
Der wird's.
Gut.
Setzen Sie Ihre dritte Säule drauf. Formel 1 geht noch nicht los. Da hat man getestet. Jetzt sind wir auch in Autodesigns bekannt. Gut, der Haas wird im Moment je nach geopolitischer Lage wieder umlackiert. Im Moment ist die grosse Frage, die uns alle beschäftigt, wer hat eigentlich das schönste Auto? Wer hat es?
Also grundsätzlich, wenn ich die Kerne gesehen, ich muss sagen, die sehen alle irgendwie schön aus. Wird auch wegen der Niederzollräder sein. Sieht fantastisch aus, muss ich sagen. Richtig bösartig, die Auto vom Design her, von den Dimensionen her. Am schönsten tut mir halt aufgrund auch von der Farbwahl, muss ich sagen, der Red Bull. Nicht einmal unbedingt, weil der Adrian Newey mit seinem Genie, mit seinem Touch jeweils ein gutes Design herbringt, sondern weil das auch mit der Farbe zusammenspielt, finde ich. Das dunkelblau-schwarz, das sieht schon beeindruckend aus. Und dann vielleicht als zweite Wahl würde ich sagen, gefällt mir eigentlich der Renault noch, weil das Rosa vom Sponsor dort mit dem Hellblau zusammen tatsächlich auch passt, im Gegensatz zu dem Aston Martin mit dem Grün zusammen, rosa-rot.
Können wir nicht einfach alle Ferrari und gut ist. Schön, rot, fertig, klassisch.
Stimmt, ja.
Ja.
Ferrari sieht eigentlich immer gut aus. Aber, ja. Komm, wir reden jetzt nur darüber, wie gut die Autos
sind. Sie müssen nicht schnell sein, sie müssen gut aussehen.
Also, ja, gut. Also, ja.
Hast du noch eine Frage?
Das wäre es gewesen. Ich würde gerne fragen, aber mein Computer hat sich gerade abgemalt. Also, dieses Mikrofon
sehe ich nicht. Soll ich noch eine Frage stellen? Aschua. Die haben wieder mal gewonnen am vergangenen Wochenende. Die haben am Samstag den ZSC geschlagen, 3-1, zum zweiten Mal in dieser Saison den ZSC geschlagen. Von den letzten 20 Matches aber 19 verloren. Rollen die das Feld jetzt noch von hinten auf? Kommen die noch eins?
Nein, die bereiten sich jetzt auf Golf-Saison vor, weil die Saison bald vorbei ist. Aber das ist jetzt, finde ich, schön, dass die noch eine Reaktion zeigen. Dort finde ich es jetzt wirklich opportun, dass man den Trainer mal noch geschickt hat, dass man mal noch sieht, wie es laufen würde, wenn man auch einen guten Trainer hat. Der Gary Sheehan, erstens mal kein Visionär, zweitens hat er sich langsam auch abgenützt dort hinten. Julien Moclair, der jetzt dort noch ein bisschen mit der Mannschaft experimentieren darf. Wo man auch sieht, da kommt eine Reaktion und das ist, finde ich, positiv, sehr knapp geschlagen in Bern. Also der Auftritt von dieser Mannschaft Wenn man da nächstes Jahr punktuell ein bisschen verstärken kann und das deutet sich an, dann haben die schon Chance, aber erst nächstes Jahr, um ein bisschen mehr Spiel zu gewinnen. Ich glaube, das Jahr passiert da nicht mehr viel.
Das Jahr passiert in Basel wahrscheinlich ganz viel. In St. Gallen passiert einiges, seit die Rückrunde losgegangen ist. Am Donnerstag spielen die beiden gegeneinander. Super League, englische Woche, man hat es gesagt. In Basel, St. Jakob Park, Basel, St. Gallen. Durchgeschüttelte Reis gegen so eins von den Teams von der Stunde. Wie geht's aus?
2-1 für St. Gallen, tippe
ich. Nein, ich glaube jetzt Basel, Wut im Bauch. So ein 3-0, irgend sowas wird es geben. Ich kann es aber nicht rational begründen. Also, am Schluss individuelle Klasse, klar. Man will es dem Jordi Quintilla zeigen, den man im Winter weggeschickt hat. Wo jetzt in St. Gallen spielt, wer weiß, vielleicht nützt das etwas. Und dann den Schwung holen, zum noch einmal was? Platz 2 angreifen. Das ist doch mal ein positives Schlussfazit. Wir bedanken uns fürs Zuhören.
Sehr gerne.
Sämtliche Beschwerden direkt an uns, das ist schon richtig, oder an den Kollegen Reto Scherer oder den Molton Huber, wenn unsere Sicht auf den russischen Überfall auf die Ukraine euch nicht passt, dann hingegen, ja, weiss nicht, ob wir dann gross diskutieren
müssen. Es gibt immer irgendeinen, der nicht zufrieden ist.
Das wird wahrscheinlich das so sein. Das
gehört dazu, dass mit dem können wir leben.
Glaube es auch. Und wenn wir euch als Worts-Podcast in Russland ein bisschen haben können, die Sicht von den Dingen näher bringen, wie wir sie da sind, dann freuen wir uns auch.
Dann freuen wir uns auch auf die Unterstützung in Zukunft und dabei.
Exakt.